Und ich hatte gerade auf dem Klo tatsächlich noch eine Idee für eine Frage.
Hat es was mit Stuhlgang zu tun, die Frage? Nein, nicht. Wir sind in einem Alter, wo man über Stuhlgang auch sprechen kann und sollte.
Ja, ja.
Also ich krieg das mit. Es geht langsam los.
Du kriegst es mit, wenn du Stuhlgang hast, oder?
Ja, das ist grundsätzlich nicht schlecht, ne, wenn man das noch mitbekommt.
Das beruhigt mich tatsächlich, dass ich es noch mitkriege, wenn ich Stuhlgang habe. Das ist so meine große Sorge vom Älterwerden, dass ich irgendwann... Wow! Hallo und herzlich willkommen zu Grundlos Gute Laune, Ihrem Kabarett-Podcast mit einem Faible für verbale True-Crime-Verbrechen. Wir besprechen heute wieder Zitate aus der Gegenwart und Vergangenheit, den aktuell politisch-satirischen Stand der Dinge und wie immer haben wir grundlos gute Laune. Mein Name ist Philipp Simon und mir gegenüber sitzt die Mainzer Gute-Laune-Rakete Tobias Mann.
Vielen Dank, Philipp. Mensch, du bist ja der Dieter Thomas Heck des Podcasts heute. Der Wahnsinn. Versteht man die Anspielung noch, Dieter Thomas Heck? Verstehen das die Leute, die uns hören noch? Oder ist es zu lang her?
Lebt der noch?
Nee, ich glaube, Heck ist tot, glaube ich.
Ich bin im Prinzip die Barbara Schöneberger unter den männlichen Moderatoren oder männlich gelesenen Moderatoren.
Okay, das ist jetzt eine Assoziation, die kriegen dann jetzt alle wieder hin. Barbara Schöneberger ist, glaube ich, noch generationenübergreifend bekannt.
Absolut. Jetzt gerade am Samstag wieder beim großen Überraschungsfest der Volksmusik. ARD 2015, hast du das nicht geguckt?
Ich habe es aufgenommen. Ich habe es noch nicht geschaut. Ich schaue das immer nach.
Weißt du, was mir da aufgefallen ist? Die Studios für die Volksmusiksendung werden immer kleiner.
Vermutlich, weil das Publikum wegstirbt.
Entweder so, ja, wobei da ja oft sehr junge dabei sind. Und ich habe aber das Gefühl, die Studios, wenn es waren ganz kleine Studios. Früher waren es die großen Hallen.
Ja, definitiv.
Und jetzt steht der Silbereisen da alleine mit Schöneberger und muss sich überraschen lassen.
Und was hat die Schöneberger da gemacht?
Die hat's moderiert.
Bitte?
Die Schöneberger hat moderiert und den Flori überrascht mit ganz tollen Gästen. Maite Kelly war dabei, Thomas Anders.
Und du hast das geguckt, oder was?
Nein.
Nein. Also ich bleibe bei sowas tatsächlich manchmal hängen und es ist so die Lust am Gruseln bei mir.
Aber du bist ja am Wochenende immer unterwegs. Ich habe gehört, am Freitagabend sollst du angeblich in Köln vor ausverkauftem Haus in der Comedia gespielt haben.
Ja.
Ich wusste das gar nicht, obwohl wir ja befreundet sind und ich in Köln lebe. Mhm. Aber ich habe es auch nur durch Zufall durch Dritte erfahren.
Lieber Philipp, da ist nachher noch drüber zu reden. Lass uns das aber später klären.
Gut. Meine Frage, wo wir gerade so persönlich sind. Und ich weiß, dass du ein großes Faible für Musik hast. Du ja auch auf der Bühne viel
Moment.
Musik machst.
Und machst du jetzt etwa schon die erste Rubrik? Machst du jetzt etwa schon die erste Rubrik, das private Geplänkel?
Ja.
Ja, da müssen wir aber vorher sagen, dass das nicht mehr privates Geplänkel heißt, sondern Primaten-Ping-Pong.
Ping-Pong.
So, also wenn wir hier schon so einen Trainer haben, dann doch bitte, jetzt darfst du ja loslegen.
Natürlich. Das zweiwöchentliche Rassismus.
Du sagst das
Rassismus-Ritual von Tobias Mann.
Ping-Pong. Das ist die KI gewesen, ich kann dafür nichts.
So, also ich habe eine private Frage an dich. Ich hörte, du hast in Köln gespielt. Ich würde es übrigens gerne mal sehen, aber ich werde ja nie eingeladen.
Und du, ich zwinge Leute nicht mehr zu mir zu kommen. Du bist immer und überall natürlich gern gesehener Gast, lieber Philipp. Immer.
Na, ehrlicherweise, ich wollte Let's Dance gucken. Also, was mir aber aufgefallen ist, du hast ja ein großes Faible für Musik. Und ich habe vor kurzem irgendwo einen Ausschnitt von dir entweder bei YouTube oder Instagram gesehen, wo du alle möglichen Instrumente, Gitarre, Klavier, ne, du ballerst da ja einiges durch. Und meine persönliche Frage wäre tatsächlich, gibt es ein Instrument, was du noch total gerne lernen würdest und dich vielleicht sogar manchmal ärgerst, dass du das nicht kannst? Also gibt es noch eine musikalische Herausforderung im letzten Lebensabschnitt von Tobias Mann?
Naja du, ich wäre ja froh, wenn ich die Instrumente, die ich spiele, noch perfektionieren könnte, weil ich bin ja so Feldwald- und Wiesenpianist und Lagerfeuer-Gitarrist. Oh. Und also ich kann mich ein bisschen begleiten, aber ich bin jetzt kein, also wenn du sagst, hier spiel mal das von Chopin, das Ding da vom Blatt, das geht nicht, ja. Also da würde ich schon gerne noch besser werden, aber die Frage ist interessant, gibt es noch ein Instrument, das mich fasziniert? Ja, tatsächlich die Mundharmonika, aber jetzt nicht im Sinne von der Wanderer zieht das Ding raus und spielt irgendwas aus der Mundorgel oder wie das Ding heißt, sondern so wie Mick Jagger, so, also so Rock'n'Roll Mundharmonika, sowas. Das würde mich schon noch irgendwie reizen, weil ich das schon sehr geil finde.
Ist das zu lernen für jemanden, der Gitarre und Klavier spielt?
Ja, ich glaube schon.
Übrigens, ich weiß jetzt wieder, wo ich es gehört habe und wo ich reingehört habe. Dein neues Album von Wortart ist nämlich erschienen und du hast es beworben, dass das jetzt bei Apple Music und Spotify und so überall zu hören ist. Und da bin ich diesem Link gefolgt und habe nämlich mal in 2, 3 Sachen reingehört. Und da fiel mir das wieder auf, dass du viel mit Musik machst und dass das auch richtig Power hat. Also
ja, ich bin ja gescheiterter Rock'n'Roller. Also ja. Das ist ja, deswegen bin ich ja dann in der Komik auch gelandet, weil es nicht geklappt hat mit dem, ich schlag den Akkord an, recke die Arme in die Luft und die Menge johlt. Das hat nicht funktioniert. Deswegen bin ich dann irgendwann bei den komischen Künsten gelandet.
Aber es wäre im Prinzip die Mundharmonika.
Die Mundharmonika, das wäre noch ein Instrument, was ich jetzt wirklich erlernen möchte. Genauso wie, Achtung, das ist ein bisschen, spielt in einem ähnlichen Bereich, ich würde gerne noch Steppen lernen.
Nein.
Doch, Steppen fände ich voll geil.
Das könnte ich mir bei dir auch gut vorstellen. Ich finde, du hast ja körperlich so ein bisschen was von Fred Astaire.
Meine Frau würde dir grandios widersprechen. Ja, sie sagt, wieso? Ja, ich tanze nicht gut. Ich sage, ich tanze leidenschaftlich, das muss reichen. Also ich bin leidenschaftlicher Tänzer. Ich tanze sehr gerne, aber es sieht wohl nichts aus. Aber da ich für mich selber in erster Linie erstmal tanze, ist mir das egal. Ich fühle mich da wohl dabei.
Also wenn Steppen, wäre es für mich nur dieses irische Gedüdel da. Wie hieß das? Riverdance.
Nicht im Ernst. So Michael Flatulence oder wie der hieß.
Flatley. Ja, genau. Ja? Ja, die immer den halben Betonboden von der Halle wegsprengen. Genau. Das finde ich toll.
Wirklich?
Das hat mich auch immer total berührt.
Es hat für mich immer was von der... Ich habe aber auch einen Freund, der
zu weinen.
Sorry.
Entschuldigung, jetzt aber weiter.
Es hat für mich immer was von der Pferdeshow gehabt. So ein bisschen
Pferdeshow?
Appassionata, wenn die, also oder wie die heißt, es gibt doch diese reisenden Pferdeshows, wo so Dressurpferde mit so verzwirbelten Schwänzen und Mähnen dann da durch so eine Arena gejagt werden. Und so.
Du nimmst doch wirklich gar nichts ernst. Das ist ja schrecklich.
Entschuldigung, deine Leidenschaft für Michael Flatley muss ich jetzt ernst nehmen oder was?
So, pass auf, ich habe dir versucht, einen schönen Bogen zu bauen, damit du über deine scheiß Instrumente labern kannst und über diesen blöden... Jetzt stell mir eine Frage, Mann. Ich habe die schon zu voll.
Nein, du wolltest von einem Freund erzählen, der im Stepptanz tätig ist.
Nee, ich habe einen Freund, aber das passt jetzt auch wieder überhaupt nicht in die Diskussion. Ich habe einen Freund, der fängt immer an zu weinen, wenn er Dudelsack hört.
Ja, ich auch, aber wahrscheinlich aus anderen Gründen.
Ernsthaft?
Also, ja. Nein, ich kenne jemanden, der hat Dudelsack gespielt. Und das Interessante bei Dudelsack ist, das ist so würdelos, wenn du den aufbläst. Also du bläst diesen Dudelsack auf und dann fängt er erstmal schon von sich aus an so tonlos, weil bevor du diese Teile angegriffen hast, womit du die Töne dann setzt, ist das halt einfach nur so ein und es ist allgemein ein sehr schwieriges Instrument. Du kannst es auch nicht leise spielen. Also du kannst nicht sagen, hier zu deinem kleinen Sohn, der Dudelsack spielt, geh doch mal hoch ins Zimmer und spiel mal Dudelsack, ich möchte mich hier unten mit der Mama unterhalten, das funktioniert nicht. Also das ist dann auch wirklich, ich würde mal sagen, nachbarschaftsfüllend, wenn du jemanden hast, der
Dudelsack spielt. Gibt es noch keinen E-Dudelsack?
Das ist eine interessante Frage.
Das müsste doch mal einer entwickeln.
The E-Dudelsack, ja.
Aber ich kann dir sagen, ich träume ja immer davon, dass am Ende einer meiner Shows mal jemand Dudelsack spielt. Und ich möchte das an dieser Stelle schon mal an alle Menschen teasern, die unter Umständen dieses Jahr mich bei einem meiner ganz wenigen Live-Auftritte sehen. Es könnte passieren.
Und kommen dann auch so Soldaten raus, die so Salutschüsse abgeben, wie in den amerikanischen Filmen? Nee,
die kommen raus und erschießen.
Okay, ich hab auch eine Frage an dich, ja. Lieber Philipp. Und sie hängt direkt damit zusammen, was du heute schon mehrfach angeteasert hast, dass ich in Köln gespielt habe in der Comedia. Ja. Und ein gemeinsamer Freund von uns war dort zu Gast, der mich darauf hingewiesen hat, dass du um die Ecke wohnst, was ich gar nicht so genau wusste. Und der sagte mir schon, du kommst nicht mehr vorbei, weil du Let's Dance gucken willst. Du hast dich aber schon selber geoutet. Jetzt ist aber meine weiterführende Frage. Bist du wirklich so ein Let's Dance-Fan? Gibt es da eine Faszination für dich, die dich das gucken lässt?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Let's Dance lieben gelernt. Es ist für mich die Faszination makelloser Körper, die Musik nicht ganz so laut und dann einfach so eine Jury. Ich finde das toll.
Dann lass mich mal weiter nachhaken. Es wäre ja nicht ausgeschlossen, dass du als fernsehbekanntes Gesicht da auch irgendwann mal die Möglichkeit bekommst, bei Let's Dance mit dabei zu sein. Würdest du bei einer ernst gemeinten Anfrage, es kommt jetzt hier der Lambi oder wie der heißt, ruft persönlich bei dir an und sagt, Herr Simon, wir haben Sie auf der Bühne bei Mitternachtsspitzen aus dem Spind kommen sehen, das war so derart grazil, Sie müssen in die Show. Ich sehe Sie bei der Rumba ganz vorne. Würdest du das machen?
Ich würde es sofort machen.
Im Ernst?
Ich weiß noch nicht. Ich sag ja erstmal gerne zu und dann hinterher wieder ab, aber.
Aber ich könnte mir das vorstellen. Ich könnte mir es bei dir vorstellen, weil du bist jemand, so habe ich dich kennengelernt, wenn er was nicht beherrscht, will er sich reinarbeiten. Ja, und ich glaube, wenn du einmal so den Cha-Cha-Cha, wenn du daran verzweifelst, du bist so ein Beißer, du beißt dich da rein.
Wenn er etwas nicht beherrscht, will er sich da reinarbeiten. Das ist wunderschön. Das ist ja will, weißt du? Das ist dann nicht, dann kann er sich da rein, sondern er will. Das ist, ja, da gut. Ist die Hoffnungslosigkeit ja schon mit im Starterpaket angelegt.
Nein, nein, nein. Also Wille muss ja da sein, damit hinterher dann auch ein Erfolg bei rauskommt. Also ich hab mir die Frage selber auch schon mal gestellt. Würdest du in den Dschungel gehen?
Das sind alles so Fragen, die sich eigentlich nie stellen. Ne? Würde ich zu Let's Dance gehen? Würde ich in den Dschungel gehen? Ich weiß nicht, wenn Lisa Fitz nochmal mitmacht vielleicht.
Okay, das lassen wir einfach mal so stehen. Und falls jemand von RTL
zuschaut. Dass wir einfach ein bisschen Meinungsvielfalt haben.
Und wenn einer von RTL zuschaut, dann hat er das jetzt mitbekommen. Und ich würde sagen, Feuer frei, einfach Anfrage an Philipp Simon.
Ja, und mir wäre es wichtig, aber in der Reihenfolge. Let's Dance und dann Dschungelcamp.
Okay, und dann Bachelor. Nochmal.
Ja.
Zitatort.
Ja, und diese Woche hat definitiv noch jemand Grund für grundlos gute Laune gehabt, nämlich Wladimir Putin.
Oh.
In Russland ist gewählt worden. Laut Prognosen 88% der Stimmen hat Putin bekommen.
Überraschendes Ergebnis.
Bei einer Wahlbeteiligung von 74%.
Das ist nicht schlecht.
Und das ist großartig, ja, oder?
Wunderbar. Ich hätte mit nichts damit gerechnet, dass das so ausfällt.
Nee. Und es beruhigt mich auch, dass es immer noch demokratische Länder gibt, wo es einfach große Volksparteien gibt. Weißt du, nicht dieses kleine, zerfledderte, hier mal einer 15%.
Ja, dieses zersplitterte.
Genau.
Ach, ist doch nix.
Das hat er sehr gut hinbekommen.
Frag mich nur, was mit den 12% ist, die ihn jetzt nicht gewählt haben, ja? Wie sich das weiter darstellt.
Die hätten gerne gewählt, saßen aber alle im Knast.
Ist ein todsicheres System, was er sich da geschaffen hat.
Und heute soll es auch ein bisschen um Russland, beziehungsweise vielmehr eigentlich um die Ukraine gehen bei mir. Denn mir ist etwas aufgefallen. Immer, wenn es um die Ukraine geht, und wir haben es ja jetzt auch in der letzten Woche erlebt, die Diskussion um Taurus, was da alles los war, werden wir gleich auch noch drüber sprechen, merke ich, es wird in Deutschland sehr emotional und vor allen Dingen immer so ein bisschen durcheinander.
Findest du?
Ich habe das Gefühl, ja. Ich habe wirklich das Gefühl, und ich habe bei Servus TV, was für mich persönlich definitiv das neue Comedy Central ist, habe ich einen Clip gefunden mit Harald Kujat, ein ehemaliger Bundeswehrgeneral. Und dieser Clip zeigt wunderbar, wie in Deutschland die Diskussion abläuft. Wir hören mal rein.
Dass die Ukraine daran gehindert wurde, diesen Friedensvertrag zu unterschreiben.
Das ist wie Putin,
darf
der
ich
sagt,
mal,
wie
Putin, ich möchte
wie Putin, wie Zelensky sagt.
Nein.
Gucken Sie, ach, Sie haben doch gar keine Ahnung.
Putin
gucken,
hat gesagt,
ach, jetzt rede ich mal. Augenblick.
Ich möchte
reden Sie nicht dauernd dazwischen. Schauen Sie mal auf die Internetseite von Herrn Zelensky. Am 29. März 2022, was er da schreibt. Ich hab's mit, ich kann es Ihnen hinterher geben, gedruckt.
Frau Kapunek,
ich gebe es Ihnen mit in die Hand. Ist in Englisch im Übrigen. Das werden Sie ja verstehen.
Was die Ukraine dazu sagen. Nicht?
Also ich möchte als Ukraine widersprechen, weil es eine Kreml-Lüge ist.
Was hast du denn hier, Arach?
Sie wärmen eine Bennett-Legende auf,
was die hat er denn selbst überlegt. Arach, was hat er gesagt? Wissen Sie das?
Es war kein Friedensvertrag.
Er hat gesagt, das war das Beste,
Vertrag,
was man je kriegen
konnte. Es ging um eine Feuerpause.
Ach, Sie haben doch gar kein...
Ich habe keine Ahnung.
Niveau.
Ich habe es seit zwei Jahren dermaßen ab dem Speichel.
Ja, ach, hören Sie
ich bin
auf.
Ukrainerin.
Hören Sie doch auf.
Sie unterbrechen diese
ab?
Frau und das ja. ist eine Schande.
Das stimmt. Das ist eine Schande.
Es
ging um eine Feuerpause. Bitte bestätigen Sie mich.
Also es muss schon ein gewisses...
Es ist schamlos.
Ein gewisses Niveau muss diese Diskussion schon haben.
Ja, dafür sorgen wir hier.
Sie müssen bestimmte Vorkenntnisse mitbringen. Und die haben Sie nicht.
Ich habe sie.
Gott, oh Gott, oh Gott.
Ich finde, Ich finde, es zeigt auf absurde Art und Weise, wie wir in Deutschland über diese ganze Situation reden, weil wir vor allen Dingen nämlich sehr viel über die Ukraine sprechen, so wie es auch der Herr Kujat an der Stelle gemacht hat, der ja auch einfach der Ukrainerin einfach mal jegliches Stimmrecht in der Diskussion entzogen hat. Und ich finde, so laufen unsere Diskussionen hier, oder?
Aber eine Frage, du hast die Sendung ja gesehen offensichtlich. Gab es da keinen Moderator oder haben wir den gehört und nur nicht wahrgenommen?
Doch, doch. Aber der hat sich irgendwann zurückgezogen, weil der ganz genau wusste, das ist Gold für YouTube.
Ja, das ist vermutlich genau auch so ein bisschen das System, das die da bei Servus TV pflegen. Das ist die Moderatorenschule. Das haben wir eben gehört.
Ja, yes. Ja, es wird einfach aufeinander. Und sehr schön fand ich auch, dass Kujat das Internet mit ausgedruckt gebracht hat als Beweis. Auch auf Englisch, damit sie es alle verstehen. Und das zeigt natürlich so ein bisschen die Diskussionslage bei uns in Deutschland.
Ich finde auch, er ist zum Glück auch überhaupt nicht überheblich geworden, sondern er hat ja sehr auf Augenhöhe mit allen anderen Gesprächsteilnehmerinnen und Teilnehmern diskutiert. Ganz toll.
Es ist auch nicht so, dass er sich nicht nach den Wünschen der Ukraine erkundigt hätte.
Er weiß ja schon Bescheid.
Absolut. Und ich merke immer wieder, dass diese ganze Diskussion in Deutschland sehr durcheinander ist. Ich habe das Gefühl, viele verlieren auch so ein bisschen die Übersicht. Und da habe ich noch einen Clip gefunden von dem Kollegen Johann Wadephul von der CDU. Denn dem ist im Deutschen Bundestag gar nicht mehr so klar, was Russland eigentlich aus der Ukraine machen will.
Und deswegen ist das richtig, was Ralf Füchs gestern noch einmal geschrieben hat, als das jüngste Interview von Herrn Putin kam. Er setzt auf Sieg. Die Ukraine soll wieder eine russische Kolonie werden. Entschuldigung.
Ja, da ist es uns kurz entfallen. Was? Also du merkst, wir sind alle extrem durcheinander.
Und am Limit. Verbal und geistig am Limit.
Und wir wissen vor allen Dingen auch nicht mehr, was können wir sagen, wie können wir sagen. Dürfen wir sagen, die Ukraine muss den Krieg gewinnen oder dürfen wir nur sagen, die Ukraine darf nicht verlieren? Das ist, wir gehen da alle inzwischen so auf, sagen wir mal, Zehenspitzen auch sprachlich, dass selbst dem Kollegen Lars Klingbeil am Sonntag bei Karin Mioska so ein bisschen die Pferde durchgegangen sind, denn sie hat ihn mit einem Text konfrontiert und ja, und da stellst du dir natürlich immer sofort als Politiker, was ist an dieser Stelle die richtige staatstragende Antwort?
Dies ist nicht die Zeit für Fragen. Dies ist nicht die Zeit zu weinen. Dies ist nicht die Zeit zu schlafen, während wir kämpfen. Dies ist nicht die Zeit zu sterben. Sie wissen, von wem das ist.
Ich vermute, es kommt von Präsident Zelensky.
Oh nein, mal auf Englisch. This is not the time to wonder.
Ach, hey, Fury in the Slaughterhouse.
Ja, man verliert den Überblick.
Aber kannst du mir da mal einen Kontext geben? Wieso hat Mioska jetzt diesen Text da mitgebracht? War das so?
Das kam relativ aus dem Nix.
Okay.
Also sie hat ihn mit dieser Textzeile konfrontiert und er war so auf staatsmännisch gedrillt, dass er, also sie hatten vorher schon, er spielt ja auch Gitarre, über Musik gesprochen und dann war er einfach...
Und dann ist er mit der Band Fury in the Slaughterhouse überrascht worden, der Vorhang fiel hinten und die haben das Lied gespielt.
Richtig.
Okay.
Und ich finde, das wäre fast eine Quiz-Kategorie für unseren nächsten Podcast und für unsere Show. Wer hat's gesagt? Berühmte Politiker oder Musiker?
Lass uns das machen. Ich finde das eine geile Rubrik, die führen wir beim nächsten Mal auf jeden Fall an. Wer hat's gesagt?
Zelensky oder Fury in the Slaughterhouse?
Also ich überlege alles noch, wo Mioska da jetzt inhaltlich hin wollte, indem sie ihn mit diesem Song, also...
Ich sag mal so, also Karin Mioska war am Sonntag dermaßen auf Krawall gebürstet, das war das erste Mal. Also ich war ja bei der ersten Sendung Friedrich Merz, da hatte man ja fast das Gefühl von so einer sich zart anbahnenden Liebesgeschichte zwischen ihr und Fritze, das war ja unfassbar harmonisch.
Er ist aber auch ein echter Erotikmann, das muss man sagen.
Ja.
Ja, also er ist schon einer, der einen auch irgendwie so ein bisschen in Wallung bringt, der Merz.
Das ist diese bodenständige, sauerländische Energie, die da im Becken rumst.
Ja, das ist so dieses wabernde Moschus einfach, was du auch spürst, selbst über den Bildschirm. Ja.
Markus Söder, finde ich, hat sie auch ziemlich pflegeleicht irgendwie durch den Arm buxiert. Und am Sonntag hatte ich bei Lars Klingbeil wirklich das Gefühl, der sollte einen mitkriegen. Also sie hat ihn ausgelacht, sie hat ihn immer wieder unterbrochen. Sie war unglaublich aggressiv. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht auch versucht, ein bisschen das Profil der Sendung zu finden.
Also man kann sagen, bei Mioska hat das Beil geklungen. Um diesen kleinen, diese kleine Sottise mal hier einfließen zu lassen.
Gut, aber ich meine, das waren jetzt quasi alles so ein bisschen auch sprachliche Ornamente. Ja, wie diskutieren wir in Deutschland darüber? Wir verstehen nicht alles. Und das war jetzt zum Schluss auch so ein bisschen Versprecher. Aber richtig absurd wird es ja, wenn irrationale Sprache mit fehlender Logik verknüpft wird. Und jetzt kommt eine Praline von Peter Hane. Du erinnerst dich.
Peter Hane. Wer war Peter Hane? Ja, der große Moralist.
Und? Nachrichtensprecher beim ZDF früher. Früher hat er in Nachrichten gemacht, jetzt in Moral. Der weiß eine Menge, hält immer große Vorträge und er war vor einiger Zeit in der Schweiz und hat da einen Vortrag gehalten und wollte wahrscheinlich auch so ein bisschen über die Vorzüge der Neutralität sprechen. Klar, Schweiz auch neutral. Und da hat er versucht, den Begriff der Neutralität auf den Krieg gegen die Ukraine anzuwenden. Und das hören wir uns mal an.
Der Neutralität heißt auf den Seiten der Opfer stehen. Und nicht auf den Seiten der beiden Parteien, die dagegen sind. Wer denkt denn noch an die Opfer?
Ja. Um Gottes Willen. Das ist so, ich muss dich fragen, ist das echt?
Ja. Wollen wir es versuchen zu verstehen?
Ja, lass uns mal versuchen zu verstehen.
Also er sagt, Neutralität bedeutet auf den Seiten der Opfer zu
Philipp,
stehen.
Philipp, lass mich mal von der Logik her. Aber bedeutet nicht auf der Seite der Opfer zu stehen, auf der Seite der Opfer zu stehen?
Richtig.
Oder denke ich
dazu weit? In dem Moment bist du auch nicht mehr neutral.
Ja.
Und wenn wir jetzt alle zumindest uns einigermaßen darauf einigen können, dass Russland die Ukraine angegriffen hat, wären ja die Ukrainer die Opfer.
So würde ich es sehen.
Aber was er nach hinten raus sagt, ist ja, wir stehen weder auf der Seite von Russland noch auf der Seite von der Ukraine, sondern auf der Seite der Opfer.
Also du stehst auf keiner der beiden Seiten? Weder auf der Seite der Täter noch auf der Opfer. Und das befördert dich automatisch an die Seite der Opfer.
Richtig.
Habe ich das?
Das ist im Prinzip Hirnbums Deluxe. Das ist, ja, wirklich. Ich meine, wie viel Schweizer Schokolade muss dein Hirn verschleimen, dass du auf so eine Idee kommst? Ich finde es großartig.
Da ist eine Toblerone irgendwo in den Gehirnwindungen hängen geblieben.
Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo sieht Peter Hane die Opfer? Ich vermute in der Schweiz.
Aber du hast auch gemerkt beim Applaus, die Leute wussten nicht so genau, wie sollen sie reagieren, weil es denen ähnlich ging wie uns. Die haben erstmal nur gehört, Hashtag Neutralität, das sind wir, das ist gut. Und dann haben sie gedacht, ja, aber in dem Zusammenhang jetzt, also es war so ein zurückhaltender Applaus.
Ja, ich glaube, das ist so ein klassischer intellektueller Übersprungsapplaus. Das ist, du hörst was, du hast das Gefühl, weil du es nicht verstehst, das muss wahnsinnig klug sein. Und um dir keine Blöße zu geben, klatschst du einfach mal mit.
Das heißt sowas ähnliches wie nachts ist kälter als draußen. Wenn du das mit genug Pathos sagst, klatscht erstmal so das ganze Bildungsbürgertum.
Also das wäre doch toll, wenn wir es jetzt hinkriegen würden mit der künstlichen Intelligenz, dass Peter Hane an dieser Stelle jetzt einmal sagt, nachts ist kälter als draußen. Wir gucken mal, was die AI uns jetzt anbietet.
Wir gucken mal, ob wir das hinkriegen.
Nachts ist es kälter als draußen.
Ja, und ich finde, da verlassen wir dann natürlich ein bisschen, sagen wir mal, das Oberflächliche. Wir merken, die Diskussion ist nicht nur emotional, sie ist nicht nur verworren, sondern inzwischen auch logisch völlig verquoren. Und auf diesen Haufen von Unsicherheit und Sehnsucht nach Verlässlichkeit und emotionalen Debatten kam jetzt in den letzten Wochen noch der Riesenskandal. Deutschland wurde abgehört. Es ging um die Taurus-Lieferungen für die Ukraine. Große umstrittene Diskussion bei uns. Und damit wir jetzt nochmal, sagen wir, auch ein bisschen sachlich einsteigen können, würde ich dich bitten, dass uns der Kollege Robert Fahle aus dem Bundestag, der war früher bei der AfD, ist jetzt fraktionslos und der hat auf sehr schöne Weise erklärt, was da überhaupt los war.
Da haben Chefgeneräle der Bundeswehr, der deutschen Luftwaffe darüber Gedanken gemacht, präzise eine Angriffsplanung, wie man schaltet die Kertschbrücke, die zum Teil auf russischem Grund und Boden fußt. Wie schaltet man die aus, ohne dass es auffällt? Wie die Russen reagieren, wissen wir doch nicht. Sie hoffen alle, dass Putin nichts macht. Hunderttausende Menschen in Deutschland können sterben, weil sie nicht nachdenken mit dem, was sie diskutieren.
Danke.
Und der Abhörskandal, der interessiert.
Herr Falle, es geht einfach nicht, dass Sie immer weiterreden.
Ja, ich finde fantastisch, dass Sie ihn zum Schluss einfach abschalten.
Ja, und vor allem ist es ein Wiedergänger von Theo Lingen, habe ich gemerkt.
Also, richtig. Also. Und hast du jetzt diesen Abhörskandal endlich mal verstanden?
Jetzt habe ich es verstanden.
Wir können festhalten. Also ich sag mal so, wenn ich mir diese ganzen Debattenbeiträge so anhöre, dann muss ich jetzt am Ende tatsächlich sagen, bin ich heilfroh, dass der Scholz keinen Taurus liefert. Weil ich glaube, wir haben ja nicht mehr unsere internen Debatten unter Kontrolle.
Ja, das mit dem Taurus ist ja tatsächlich auch, kommt ja ständig was Neues raus, irgendwelche Leaks aus geheimen Sessions und es wird jetzt schon wieder diskutiert, was kann der Taurus? Das ist ja das, diese Diskussion wird sehr detailreich irgendwann und auf einmal merkt man redet hier über Waffensysteme und am Ende des Tages hat eigentlich kaum jemand so wirklich Ahnung davon.
Das ist ja das Interessante, dass wir inzwischen nicht mehr 83 Millionen Bundestrainer, sondern 83 Millionen Bundeswehrexperten haben.
Ja.
Und ich glaube, wir müssen dringend an unserer Debattenkultur arbeiten, weil wir inzwischen einfach so verschwommene Positionen haben und es offensichtlich allen schwerfällt, sich klar zu positionieren. Und zwar entweder auf die eine oder die andere Art und Weise.
Es würde ja teilweise aber auch reichen, wenn man nicht sozusagen immer mit der Positionsbestimmung, die man für sich selber einnimmt, den anderen versucht runterzuputzen.
Absolut.
Das ist ja das große Problem. Also man kann ja sagen, ich halte Waffenlieferungen in diesem Falle jetzt für richtig, ohne direkt zu sagen, alle, die es anders sehen, sind die Schlimmsten der Welt. Umgekehrt genauso. Man kann sagen, ich bin gegen Waffenlieferung, weil Waffen schaffen keinen Frieden und alle anderen sind Kriegstreiber. Und das ist, glaube ich, das Problem, was wir gerade haben, dass das die zwei Dinge sind, die immer in einem Atemzug gesagt werden. Es wird immer gesagt, hier stehe ich und die anderen sind böse und umgekehrt genauso. Und das lässt natürlich völlig außer Acht, was wirklich tatsächlich gerade in der Ukraine passiert, weil man viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt ist.
Und es lässt völlig außer Acht, was eigentlich Wladimir Putin dazu sagt.
Exakt.
Und das können wir jetzt vielleicht zum Abschluss dieses Teils noch einspielen. Was sagt eigentlich Wladimir Putin zu der ganzen Situation?
Jetzt zu verhandeln, nur weil ihnen jetzt die Munition ausgeht, ist für uns irgendwie lächerlich.
Wir hoffen natürlich immer auf zahlreiche Nachrichten von unseren Hörern und ich bin ein bisschen, ja, ich möchte fast schon sagen, betrübt, denn wir haben diese Woche tatsächlich nur eine Sprachnachricht von euch bekommen, was uns sehr traurig macht. Deswegen, wenn ihr unseren Podcast hört und Lust habt, Teil der Sendung zu sein oder irgendwas uns zu sagen habt, wo ihr denkt, Mensch, das wollte ich immer mal loswerden, dann schickt uns eine Sprachnachricht auf www.speakpipe.com/GGL. Speakpipe wie die Sprechpfeife und GGL für grundlos gute Laune.
Oder schreibt uns einfach eine E-Mail an hallo@grundlosgutelaune.de. Da können wir es auch immer erreichen. Aber die eine Sprachnachricht, die wir gekriegt haben, die war ja schön.
Ne? Schön, das sagst du jetzt so. Also ich finde, es war ja eher eine doch sehr harte Kritik an der Sendung.
Ja, die Sarah hat uns auf jeden Fall eine Nachricht zukommen lassen.
Also wer diese Debatte verfolgt, der kann sich doch nur noch fragen, haben Sie wirklich alle den Verstand verloren?
Ja, kann man doch bei uns beiden durchaus mal fragen, oder?
Absolut. Und wenn ihr verhindern wollt, dass jetzt hier jede Woche Sarah Wagenknecht zu Wort kommt, dann schickt uns bitte eine Sprachnachricht.
Kleiner Hinweis noch, kam per E-Mail von jemandem, der sich geäußert hat zu der letzten Sendung, wo wir über die 75 Joints gesprochen haben, der uns erklärt hat in einem mathematischen Modell, dass es halt auch deutlich weniger Joints sein könnten, je nachdem, wie viel man reinmacht und mit wie vielen Leuten man das konsumiert. Über diese Mail müssen der Philipp und ich allerdings nochmal ein Pfeifchen rauchen. So ganz verstanden haben wir es
ja
nicht.
Ja, ehrlicherweise, ich hab's nachgebaut alles.
Ja.
Und bin das auch quasi Joint für Joint durchgegangen. Das Problem ist, ich kann meine Notizen nicht mehr entziffern. Also ich vermute, er könnte recht gehabt haben.
Zitat. Ja, lieber Philipp, wir beide gehen heute mal über den großen Teich. Es geht um die USA. Und wir schauen mal, wie es da um eins der wichtigsten politischen Ämter der Welt steht. Es war ja Super Tuesday, das heißt dieser große Tag der Vorwahlen, wo sich so entscheidet in der Regel, welche Kandidaten es denn jetzt werden. Und der Kampf um die amerikanische Präsidentschaft wird so ein bisschen wie das Programm von Tele 5, eine Wiederholung. Da ist jetzt wieder Trump versus Biden angesagt. Und der aktuelle Gemütszustand in den USA von vielen Wählerinnen und Wählern, der lässt sich ziemlich gut mit einem etwas abgewandelten alten Spruch von Volker Pispers beschreiben. Geht so. Was sagst du, wenn dir einer die Pistole auf die Brust setzt und fragt, Trump oder Biden? Na, drück ab. Die Unzufriedenheit mit der Auswahl liegt natürlich unter anderem daran, dass alles so ein bisschen beim Alten bleibt, beziehungsweise bei einem von den beiden Alten. Trump ist 77, Joe Biden 81. Was meinst du, zu alt oder geht das noch, Philipp?
Nein, das ist genau das richtige Alter, ich bitte dich.
Meinst du, dann hat man genug Lebenserfahrung?
Das ist so ein Alter, da kannst du dich dann auch wirklich auf die wesentlichen Dinge des Lebens und auf die wesentlichen Themen konzentrieren. Das ist so ein Alter, da spielen Stuhlgang und Urin keine Rolle mehr. Das ist einfach, verstehst du? Du bist dann nicht mehr mit den alltäglichen Sorgen beschäftigt, sondern du kannst dich voll und ganz auf die Politik konzentrieren.
Also bevor man uns jetzt hier Altersdiskriminierung vorwirft, das Verhalten der beiden älteren Herren, die da jetzt aber kandidieren um eines der wichtigsten politischen Ämter der Welt, wenn nicht das wichtigste politische Amt, das ist so ein bisschen erratisch. Man könnte auf die Idee kommen, dass Demokratie und Geriatrie nicht mehr weit voneinander entfernt sind, wenn man zum Beispiel das hier hört, was Biden zum Gaza-Streifen gesagt hat.
I'm of the view, as you know, that the conduct of the response in the Gaza Strip has been over the top. I think that, as you know, initially the president of Mexico, Sisi, did not want to open up the gate to allow humanitarian material to get in. I talked to him.
Tja, wer kennt ihn nicht als Sisi, der Präsident von Mexiko? Das ist natürlich der ägyptische Präsident.
Vor allen Dingen die Frage ist, ist er zwischendurch auch immer wieder mal eingenickt?
Ja, wenn man das Video dabei anschaut, es ist dramatisch. Es ist wirklich dabei. Ich glaube, dass das auch anstrengend ist, so ein Job. Natürlich auch gerade für so einen älteren Herrn. Aber genau das wirft natürlich auch die Fragen auf, die auch gestellt werden. Und dass er hier als Sisi, als Präsident von Mexiko bezeichnet, es ist eigentlich der ägyptische Präsident. Kann man jetzt sagen, kann passieren, ist doch nur knapp vorbei. Ich habe das mal gegoogelt, stimmt. Es sind nur 12.500 Kilometer Luftlinie, um die er sich da verschätzt hat.
Ja, aber ich finde, das wurde in der Daily Show auf Comedy Central schon sehr gut aufgearbeitet. Man könnte es auch verstanden haben, dass er denkt, der Präsident von Mexiko heißt ICC. Also.
Ja. Ja, das ist.
Verstehst du, das ist in so einem Alter, da kommen einem die Sachen auch durcheinander. Aber sag mal, ist es nicht schrecklich, dass immer mehr dieser Welt von so alten Säcken regiert wird? Ich meine, Putin kann jetzt bis 2030 durchmachen.
Wie alt ist Putin eigentlich? Der ist ja so alterslos, wenn er da oberkörperfrei auf dem Bären reitet.
Ja, aber das liegt am Formaldehyd.
Also Formaldehyd.
Botox nimmt er nicht. Der nimmt direkt Formaldehyd. Das ist für die Ewigkeit.
Da ist so ein Einbalsamierer beschäftigt, der ihn da immer mit Formaldehyd nachts einreibt und dann über diesen riesigen Tisch rollt. Vielleicht ist das die Methode, wie Putin jung und frisch gehalten wird. Wie alt ist Putin? Kann man das mal?
Wladimir Putin ist 71 Jahre alt.
Guck mal da.
Das ist im Vergleich zu den beiden anderen Rackern ja ein richtiger Jungspund.
Naja, und das wird natürlich jetzt auch immer von Trumps Seite aus, wird das natürlich verwendet, dass Biden da natürlich nicht mehr so ganz im Besitz seiner geistigen, vollumfänglich seiner geistigen Kräfte ist. Jetzt muss man natürlich sagen, dass Trump natürlich sehr viel besser dasteht, intellektuell schon immer da stand. Das hört man ganz oft, vor allem von Donald Trump.
You know, people don't understand. I went to an Ivy League college. I was a nice student. I did very well. I'm a very intelligent person.
Und er wird nicht müde zu sagen, dass er halt wirklich auf einem sehr guten College war und zu was das alles geführt hat bei ihm.
I went to an Ivy League school. I'm very highly educated. I know words. I have the best words. But there's no better word than stupid.
Er ist einfach ein Philosoph. Das muss man sagen. Trump ist ein Philosoph. So jemand hat früher in Höhlen gewohnt und die Leute sind zu ihm gepilgert, um zu hören, was er zu sagen hat.
Ja, ich finde, er ist ein Philosoph. Er ist wie Platon, aber im Alter von 6 Jahren. Das ist, der redet doch immer wie ein kleines Kind. Ich bin sehr stolz. Ich bin sehr klug. Ich war auf einem ganz tollen College.
Ja.
Ich kenne Wörter.
Er kennt Wörter? Das ist also auf jeden Fall mal richtig. So viel ist klar, aber auch er findet nicht immer die richtigen. Wenn man sich also über Biden lustig macht, weil er den Präsidenten von Ägypten mit dem von Mexiko verwechselt, dann muss man sagen, hat Trump sogar im eigenen Land manchmal Probleme, die Menschen auseinanderzuhalten.
And Putin, you know, has so little respect for Obama that he's starting to throw around the nuclear word today. You heard that, nuclear. He's starting to talk nuclear weapons today. I was waiting for that to happen.
Ja, nuclear. Und er hat gesagt, Obama, meinte aber Biden. Die beiden natürlich. Hat er also verwechselt.
Ja, aber da tust du Trump jetzt wirklich Unrecht.
Ja?
Ja, weil natürlich für der letzte legitime Präsident war für Donald Trump Barack Obama. Weißt du?
Ja.
Biden ist ja überhaupt nicht legitimiert. Das heißt, er bezieht sich ja nur auf Figuren, die er auch akzeptiert. In der Welt von Donald Trump taucht Biden überhaupt nie auf.
Kann sein, dass er genialer ist, als ich das einschätze. Und er ist auch in Geschichte gar nicht so schlecht, der Trump.
We have a man who is totally corrupt and the worst president in the history of our country, who is cognitively impaired, in no condition to lead, and is now in charge of dealing with Russia and possible nuclear war. Just think of it. We would be in World War II.
Ja, im Zweiten Weltkrieg. Der Zweite Weltkrieg steht uns kurz bevor.
Das könnte passieren. Ja. Auch da muss ich wieder meinen höchsten Respekt vor Donald Trump. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der so solide während eines Schlaganfalls weiterspricht.
Ja, das ist ein medizinisches Wunder.
Das ist im Prinzip Medizin. Das geht nur, wenn du reichlich Chlor getrunken hast.
Auf einer ernsteren Note muss man natürlich sagen, wenn Trump gewinnt, gibt es ja politische Beobachterinnen und Beobachter, die sagen, dass er natürlich auch, Orban ist ja ein großes Vorbild von ihm, das erzählt er ja immer wieder, auch versuchen wird, das amerikanische System, das demokratische amerikanische System nach seinem Bild umzubauen. Und da haben ja sehr viele Angst vor. Auf der anderen Seite, Trump gibt uns natürlich auch immer sehr transparente Einblicke. Er sagt ja auch immer, was in ihm los ist. Hier habe ich zum Beispiel erst gefunden, wo er so seine geistigen Prozesse beschreibt.
Ding, boom, this is me, I hear, bing.
Du schaust erschrocken. Das ist, glaube ich, einfach nur eine Schilderung, was er so in sich spürt. Und das ist doch schön, wenn sich jemand so öffnen kann.
Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, wir haben auf der einen Seite Putin, der knallhart ist, dem alles scheißegal ist, der durchzieht. Auf der anderen Seite haben wir den senilen Opa Biden. Mhm. Und den durchgeknallten Opi Donald Trump.
Ja, also um da noch grundlos gute Laune zu haben, da braucht's schon mehr als 75 Joints.
Oder sagen wir, die sind, sagen wir mal, auf der letzten Kurve ihrer Autobahn, die paar Jahre stehen wir jetzt noch durch. Also kann es sich dieser Planet leisten zu sagen, ja komm, warten wir halt 6-7 Jahre. Also bei Trump nur 4, aber bei Putin wären es ja unter Umständen bis zu 6 Jahre mindestens.
Also ich habe das Gefühl, dass die Genannten in deutlich kürzerer Zeit sehr viel kaputt machen können. Das ist
aber
meine
was
große
machst du? Aber was machst du, wenn du so vom Wahnsinn umzingelt bist und wirklich ja auch das Gefühl hast, wir hatten es ja vorhin auch bei mir, diese ganzen Wahnsinnsaussagen, der eine, der da von der Kertschbrücke rumphilosophiert und einfach weiterredet, dann diese absurden Beispiele mit Neutralität, jetzt Trump, der irgendwie schöne Geräusche macht. Was macht eine Welt, die auf Logik aufbaut, die auf Zusammenarbeit aufbaut, die eigentlich den Zusammenhalt braucht? Was macht eine Welt, die mit solchen massiven Herausforderungen konfrontiert ist?
Ja, ich habe das Gefühl, sie lehnt sich da richtig rein, die Welt. Weil du siehst das ja beispielsweise in Amerika, dass Trump Dinge überhaupt nicht mehr schaden, die früher einem Politiker geschadet hätten. Guck mal, der ist, muss jetzt Strafzahlung von 350 Millionen Dollar wegen Finanzbetrug muss er leisten. Der hat noch zig andere Prozesse am Hals und er nutzt das ja sogar noch. Diese Prozesse, die einem Politiker früher das Genick gebrochen hätten, der völlig indiskutabel gewesen wäre für ein hohes politisches Amt, geschweige denn für das Amt des Präsidenten, und sagt, schaut mich an, ich habe diese Prozesse, weil sie mich mundtot machen wollen, das ist das System, das müssen wir bekämpfen, und die Leute jubeln ihm zu. Das ist mir, das ist wirklich, ich habe das Gefühl, wenn der Wahnsinn schon mal da ist, sagen die Leute, okay, dann ziehen wir durch. Dann gehen wir den Wahnsinn mit. Das ist anscheinend irgendwie typisch menschliches Verhalten.
Aber wir wissen ja immer, was das dann in der Historie und der Geschichte bedeutet.
Selbstverständlich. Ich habe mich jetzt sehr viel mit Trump beschäftigt. Ja, klar ist das eine Binsen.
Auch kein Hobby, ne?
Nee, eine Binsenweisheit, dass der halt nicht mehr alle Tassen im Schrank hat. Aber wenn du so viele Reden jetzt hörst, wie ich mir da durchgehört habe, und er hat ja bei diesen ganzen Rallies jetzt gesprochen und sowas, das ist wirklich beängstigend, was der für ein Zeug erzählt und wirklich euphorischen Applaus und Unterstützung bekommt. Das ist der absolute Wahnsinn. Da sind zum Beispiel so Sachen dabei, das kannst du dir in Deutschland gar nicht vorstellen, dass sowas hier funktioniert. Ja? Aber hier, er steht ja total auf Wortspiele. Das ist ja was, der Trump hat ja so eine gewisse Affinität zu Wortspielen und da macht er zum Beispiel im politischen Prozess sowas.
Because Joe Biden allowed this to happen, we will call it from now on Biden Migrant Crime. Okay? It's Migrant Crime. This is... We'll call it, I got it, migrant. Let's call it migrant. Biden crime. Oh, that's good. That's smart. Migrant crime.
Ja, da hat er sich selbst gelobt. Das ist schon ganz schön smart, was mir eben eingefallen ist. Ich nenne diesen Migrant crime, mache ich jetzt Migrant crime draus. Und du hörst, die Leute finden das super. Die Leute finden
aber das ist doch echt Wahnsinn super. Aber es ist doch eine Diagnose.
Ja.
Also wenn einer permanent irgendwie sagt, oh, das war intelligent. Also der ist ja im Prinzip... Das sollte uns ja allen ein Warnhinweis sein, wenn einer, während er spricht, von seiner eigenen Schlauheit überrascht wird und das auch noch quasi artikulieren kann.
Ja.
Das ist ja im Prinzip Alarmstufe Rot.
Stell dir mal vor, du sprichst mit jemandem, der erzählt dir was, sagt, das war gut, das war eben gut.
Das war gut. Hätte ich gar nicht gedacht. Also, als ich den Satz angefangen habe, habe ich nur gedacht, das wird ja eine Komplettwurst, aber jetzt muss ich sagen... Smart.
Ja, und vor allem das Schlimme ist dieses teilweise auch, er hat ja so einen gewissen Humor, aber du siehst halt auch manchmal, ob dieses Humors gar nicht mehr, wie düster das ist, was dahinter liegt, oder zumindest der Trump-Fan an sich sieht das nicht mehr, weil es geht auch hier, Überraschung, Migration, großes Thema im amerikanischen Wahlkampf, und da haut so ein Trump dann halt auch mal sowas raus.
Anybody ever hear of Hannibal Lecter? He was a nice fellow, but that's what's coming into our country right now.
Also er vergleicht Migranten, die kommen, mit Hannibal Lecter, dem menschenfressenden Psychiater aus Das Schweigen der Lämmer. So was haut er halt einfach mal raus.
Aber was glaubst du, erwartet uns diese Sprache perspektivisch auch verstärkt bei uns?
Ich glaube ja. Weil ich bei meinem Trump-Studium gemerkt habe, dass ganz viele Talking Points, die jetzt von der AfD kommen und auch teilweise die Wortwahl, sich eins zu eins auch bei Trump wiederfinden, der natürlich Urheber dieses Ganzen ist. Aber dass dieses Prinzip Trump immer mehr übernommen wird, weil es sich halt einfach so wunderbar verdichten lässt, weil es so unfassbar plumpe, übersimplifizierte Aussagen sind, die auf komplexe Probleme überhaupt nicht passen, aber die einfach bei bestimmten Menschen einfach offenbar ankommen und dann, wo das dann auch wirklich greift. Und das macht einem schon ein bisschen Sorge.
Hast du das Gefühl, dass sich das in Deutschland aufhalten lässt, oder glaubst du, dass das im Prinzip so ein Prozess ist, so wie du es gerade auch beschrieben hast, der dann einfach, also über die Abnutzung der Begriffe einfach zur Selbstverständlichkeit wird?
Ich wünsche mir so sehr, dass es eine neue Politikergeneration gibt, die weggeht von diesen plumpen Parolen und die es schafft, den Menschen auch mal wieder Komplexität zuzumuten, wo die Themen auch einfach komplex sind. Und ich hoffe, dass das dann eben auch gutiert wird von einer Bevölkerung und dass sowas dann dadurch, weil es ankommt, dann eher verfängt, dass dann wieder es cleverer wird, dass es schlauer wird, dass die Debatten schlauer werden, dass sie konstruktiver werden. Das ist meine große Hoffnung. Aber das sage ich vielleicht auch nur, weil ich ein sonniger Typ bin.
Oh. Oh.
Aber ich meine, auf dieser niederschmetternden Note können wir eigentlich meinen Blog nicht beenden, lieber Philipp.
Nee, ich würde an der Stelle tatsächlich noch einmal ganz kurz die beiden Elemente des heutigen Tages verbinden wollen. Denn wir spielen euch natürlich die ganzen Clips zum einen vor, damit wir gemeinsam ein bisschen Spaß haben und über den Wahnsinn der Welt lachen können. Aber es gibt da ja ein verbindendes Element. Und es geht im Wesentlichen um die Form und die Art, wie wir Debatten führen. Es geht um Debattenkultur. Und da ist ja immer wieder die Frage der Menschen, was können wir machen? Und wir haben es ja gerade auch angesprochen, müssen wir uns dem ergeben? Ich glaube ja nach wie vor, wir müssen uns dem nicht ergeben. Ich glaube, dass zum Beispiel durch so einen kleinen Podcast wir ja auch immer mal wieder auf solche Sachen hinweisen können und vielleicht die Menschen, die uns hören, dafür zu sensibilisieren und vielleicht auch den einen oder anderen dazu anzuregen, in privaten Diskussionen, wenn man merkt, Diskussionen werden absurd. Es geht ja gar nicht darum, dass der eine sagt, ich bin für die Waffenlieferung in die Ukraine und der andere sagt, ich bin gegen die Waffenlieferung. Es sind ja beides völlig respektable und völlig zu respektierende Meinungen. Aber wenn wir merken, dass Leute anfangen, über die Neutralität zu sprechen und darüber, dass die Neutralen immer auf Seiten der Opfer sind. Also ich sag mal, wenn es anfängt, verschwommen im Hirn zu werden, ich glaube, dann ist es schon unsere Aufgabe, einzuschreiten und zwischendurch einfach auch mal nachzufragen und zu sagen, sag mal, weißt du eigentlich, was du gerade da erzählt hast?
Ja, wir brauchen mehr kognitive Nebelwarner.
So, und genau so nennen wir ab heute unsere Zuhörerinnen kognitive Nebelwarner.
Jawohl. Und denen möchte ich jetzt noch gerne etwas mit auf den Weg geben, weil man kann Trump ja viel vorwerfen, aber eins nicht, dass er nicht technische Zusammenhänge wunderbar plastisch auch verbal ausdrücken kann. Hier beschreibt Donald Trump ein Raketenabwehrsystem in einer Art und Weise, wie ich mir auch Bedienungsanleitungen für andere Geräte, Haushaltsgeräte vorstellen würde.
Missile launched. And you hear a bell go. I mean, I see this. It's so incredible. They calmly walk to a seat. Ding, 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 ding. They've only got 17 seconds to figure this whole thing out, right? Boom. Okay. Missile launch. Pshing. Boom. To most un. And we don't have it here.
Jetzt hast du es auch verstanden, Philipp, oder?
Ja. Es ist im Prinzip Comicsprache. Und weißt du, was ich glaube? Dem müssen sie auch die ganzen Geheimdienstberichte morgens und so. Die wurden dem immer als Comic aufbereitet.
Ja.
Der hat nie wirklich Texte gelesen, sondern der hat im Prinzip, da hat die CIA und die ganzen Auslandsgeheimdienste haben morgens im Prinzip so eine Art lustiges Taschenbuch und dann stand da drin hier Ukraine Knallbumm und so. Und dann hat er das durchgeblättert und mit diesem fundierten Wissen hat er sich dann an seinen Schreibtisch gesetzt und überlegt, wen greifen wir jetzt an?
Ja, es ist also, ich meine, die da drüben müssen natürlich gucken, wen sie wählen. Das ist ja die Entscheidung der US-Amerikanerinnen und Amerikaner. Aber wenn schon einer von den beiden, dann doch lieber den Joe. Hast du das mitbekommen? Wenn schon einer von den beiden, dann den Joe?
Ja.
Hast du den gekriegt? Weiß. Ey, was mir da eben eingefallen ist, ich bin schon, das war smart. Das war echt
smart.
Ja, und
ich muss, ich war so erstaunt. So eine sprachliche Höchstleistung habe ich um die Uhrzeit von dir gar nicht mehr erwartet.
Ich auch nicht.
Ja, ihr Lieben, das war schon wieder grundlos gute Laune für diese Woche. Und jetzt kommt eine schöne Überraschung. Die nächste Folge von grundlos gute Laune kommt schon nächste Woche. Und zwar am Mittwoch, dem 27. März. Es bleibt allerdings eine Ausnahme, weil danach gehen wir wieder in den zweiwöchentlichen Rhythmus. Aber der liebe Kollege Tobias Mann nimmt auch alle zwei Wochen eine wunderschöne Kolumne für WDR 2 auf. Und das machen wir gerade immer alles parallel in einer Woche. Und da er sich quasi voll und ganz um mich kümmern muss in unseren Aufnahmen, Wochen und mir auch zu Hause ein bisschen im Haushalt hilft, haben wir gesagt, wir tauschen jetzt einmal den Rhythmus. Deswegen gibt es die nächste Folge schon nächste Woche am Mittwoch, dem 27. März.
Und was ihr euch nicht entgehen lassen solltet, es gibt wieder Mitternachtsspitzen. Am Donnerstag seid ihr am Start, ne? Im Livestream.
Im Livestream.
Und dann samstags an den Fernsehgeräten. Da könnt ihr euch das angucken.
Das ist. Wir sind doch zwei Cross-Promo-Schlampen, das gibt's doch gar nicht.
Ohne Ende. Und eins noch, hier, wenn ihr diesen Podcast mögt, dann bitte, bitte abonniert den. gebt uns eine gute Bewertung, schreibt vielleicht ein paar nette Worte und ganz wichtig, das Glöckchen läuten. Ich habe jetzt mal nachgeschaut, was das bedeutet. Das sagen ja immer alle. Leute, das Glöckchen, wenn ihr das Glöckchen anklickt, es sind überall, auf allen Portalen gibt es so Glöckchen, dann bekommt ihr direkt die neueste Folge Grundlos Gute Laune reingepusht. Dann müsst ihr dann nicht erst groß suchen, sondern kriegt ihr die direkt auf euer Gerät. Hier, die beiden sind wieder da. Hört jetzt rein. Also, Glöckchen läuten.
Das war Grundlos Gute Laune für heute. Wenn ihr Themenvorschläge, tolle Zitate oder eine Meinung habt, dann freuen wir uns natürlich über ein E-Mail an hallo@grundlosgutelaune.de.
Oder werdet selbst zum Zitat. Schickt uns eine Sprachnachricht. Das macht wirklich Spaß. Auf www.speakpipe.com/ggl. Wir möchten wie immer schließen mit einem Zitatschnipsel, um euch in den wohlverdienten Podcast Feierabend zu schicken. Diesmal ist es, wie könnte es anders sein, von Donald Trump. Es ist ein Klassiker von ihm, wo er beschreibt, wie er einen Test gemacht hat, der seine geistige Fähigkeit testen sollte. Bitteschön.
It was 30 or 35 questions. The first questions are very easy. The last questions are much more difficult. Like a memory question. It's like you'll go person, woman, man, camera, TV. So they say, could you repeat that? So I said, yeah. So it's person, woman, man, camera, TV. Okay, that's very good. If you get it in order, you get extra points. If you, okay, now he's asking you other questions, and then 10 minutes, 15, 20 minutes later, they say, remember the first question? Not the first, but the 10th question? Give us that again. Can you do that again? And you go person, woman, man, camera, TV. If you get it in order, you get extra points. They said, nobody gets it in order. It's actually not that easy, but for me, it was easy. And that's not an easy question. In other words, they ask it to you, they give you five names and you have to repeat them, and that's okay. If you repeat them out of order, it's okay, but you know, it's not as good. But then when you go back about 20, 25 minutes later and they say, go back to that question, they don't tell you this, go back to that question and repeat them. Can you do it? And you go, person, woman, man, camera, TV. They say, that's amazing. How did you do that? I do it because I have like a good memory, because I'm cognitively there.
Das war Folge 4 von Grundlos Gute Laune mit Philipp Simon und Tobias Mann. Produktion Flash Flow Recordings. Bum, chaka, 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 bum. Liken und Glöckchen läuten. Yeah.